Wenn du einen Freelancer ca. 500 Euro im Monat bezahlst, kann dich das nachträglich geschätzt fast 19.000 Euro kosten, wenn Scheinselbstständigkeit festgestellt wird. Herzlich willkommen zum Team-Up-Podcast, rund um alle Teamaufbau-Themen, wenn du dein eigenes Business hast. Ich bin Angelique, deine Gastgeberin. Heute geht es um ein Damokles-Thema oder Damokles-Schwert-Thema. Ein Thema, was womöglich die ganze Zeit über deinen Kopf hängt, der dir aber vielleicht nicht ganz so bewusst ist oder du die Details vielleicht nicht kennst. Und zwar geht es um Scheinselbstständigkeit. Rein nur das Wort ist schwierig auszusprechen. So, am Ende dieser Folge möchte ich, dass dir bewusst ist und dass du weißt, was es ist, welche Mythen da draußen rumschwirren, ob sie stimmen oder nicht und vor allem, wie du alles Mögliche an deiner Seite stellen kannst, damit du Scheinselbstständigkeit vermeiden kannst. Kurzer Disclaimer an dieser Seite. Ich bin weder Rechtsanwältin noch Steuerberaterin. Das heißt, alle Informationen in dieser Folge sind das Ergebnis meiner Erfahrung und meiner Recherchen. Das heißt, bei Unsicherheiten wende dich an eine Anwaltskanzlei für Arbeitsrecht. Da bist du sicher rechtlich aufgehoben. So, das hätten wir geklärt. Lass uns einsteigen. Was ist denn eigentlich Scheinselbstständigkeit? Also Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn eine Person als Selbstständige tätig ist, aber in Wirklichkeit wie ein abhängig Beschäftigter arbeitet und behandelt wird. Das heißt, es ist jemand, der in Freelance arbeitet, aber alle die kompletten Parameter für die Zusammenarbeit ähneln dem eines Festangestellten. Und eine Person gilt als selbstständig, wenn sie ihre Tätigkeit eigenverantwortlich und ohne Weisung ausübt und eben sich selbst organisiert. Und bei einem Festangestellten geht es eher darum, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eben weisungsbefugt ist, also das heißt vorgeben kann, wann und wie gearbeitet wird. Das bedeutet konkret, dass eine Person als scheinselbstständig gelten kann, wenn sie zum Beispiel feste Arbeitszeiten hat, wenn sie Weisungen von einem Arbeitgeber bekommt, wenn sie sich an Vorgaben halten muss, wann und wo gearbeitet wird. Das heißt, in welchem Ort, in welchem Büro, in welchem Betrieb. Und auch wann die Anfangs- und Schlusszeiten sind. Und wenn sie sich zum Beispiel an eine bestimmte Dienstkleidung halten muss und auch wenn diese Person eine Tätigkeit ausübt, die sonst von angestellten Mitarbeitenden ausgeübt wird. Also wie du siehst, ist die Spannbreite, was Scheinselbstständigkeit bedeuten kann, ja relativ groß. Und da ist ganz wichtig, auch wenn jemand kein eigenes Gewerbe hat und auch keine eigenen Geschäftsräume besitzt, kann von Scheinselbstständigkeit ausgegangen werden. Das heißt, es gibt auch da keine konkreten Zahlen oder Vorgaben, ab wann es sich wirklich um Scheinselbstständigkeit handelt, sondern es ist immer das Gesamtergebnis, das Gesamtpaket. Also das heißt, wenn jemand in freier Zusammenarbeit so arbeitet, als wäre sie angestellt, kann es oder wird es definiert als Scheinselbstständigkeit. So, aber warum gibt es überhaupt Scheinselbstständigkeit und warum ist es für den Staat, sage ich mal, etwas nicht Gutes? Es gibt Scheinselbstständigkeit, weil es für ArbeitgeberInnen eine attraktive Alternative sein kann, jemand selbstständig anzustellen, statt fest anzustellen, weil sich dadurch natürlich auch keine Sozialabgaben ergeben. Es können Kosten gespart werden, es können Sozialversicherungsbeiträge gespart werden, es kann auch Lohnsteuer gespart werden und so weiter und so fort. Das heißt, es kann an vielen Stellen eben Kosten sparen, jemanden in Freelance statt in Anstellung einzustellen. Zum anderen können sich ArbeitgeberInnen ja von der Verantwortung freisprechen, indem sie eben jemand Freelance, also selbstständig einstellen, aber eben nicht als Angestellte, denn Selbstständige sind ja für ihre eigene Sozialversicherung selbst verantwortlich. Das heißt, du weißt es sicher selbst, deine Krankenkasse, deine Rentenversicherung, das ist alles, das musst du alles in Eigenverantwortung übernehmen und dich drum kümmern. Ja, und Selbstständige genießen ja nicht die gleichen Rechte wie Angestellte, wie zum Beispiel durch bezahlter Urlaub, Kündigungsschutz, Mutterschutz oder aber auch die weitere Bezahlung in der Krankheitsphase, in Arbeitsunfähigkeit. Und das ist ja nur, um ein paar Beispiele zu nennen. Wenn in einem Arbeitsmarkt einen Machtungleichgewicht herrscht zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, möchte der Gesetzgeber natürlich so einerseits schwächere ArbeitnehmerInnen schützen. Das heißt, dass ArbeitnehmerInnen nicht in der Lage kommen, dass sie eben in Kauf nehmen müssen, selbstständig tätig sein zu müssen, obwohl sie gerne angestellt werden, aber eben nicht gegen der Macht von großen ArbeitgeberInnen ankommen. Das hat extrem viel auch damit zu tun, dass Selbstständigkeit ein negatives Bild in der Politik und in der Gesetzgebung genießt. Das heißt, es ist die brotlose Betätigung und es wird eigentlich alles dafür getan, dass die Menschen möglichst irgendwo angestellt sind. Also das ist das Modell, was unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft quasi bestrebt. Und da sieht man auch ganz, ganz viel in der Gesetzgebung, in den Entwürfen, die gemacht werden, dass eben die Selbstständigkeit oft als Arbeit zweiter Klasse betrachtet wird, als es sind arme Menschen, die es sonst nicht schaffen und alles grenzt an Armut. Da muss ich sagen, kann ich nur eine Riesenempfehlung für den Verband der Selbstständigen und Gründer Deutschland, den VGSD, aussprechen. Da bin ich selbst auch Mitglied. Ich finde, die machen großartige Lobbyarbeit für Selbstständigen. Aber zurück zum Thema. Das heißt, dass quasi der Staat ja auch Mitarbeitende oder Menschen, die nicht freiwillig selbstständig sind, ja auch schützen möchte. Aber auch natürlich sicherstellen, dass Sozialversicherungseinnahmen nicht flöten gehen. Das ist nämlich der große finanzielle Hintergrund, dass es natürlich auch darum geht, dass nicht Einnahmen in den Sozialversicherungsbeiträgen abhanden kommen. Deshalb gibt es überhaupt dieses Konzept der Scheinselbstständigkeit und deshalb versuchen Unternehmen davon zu profitieren und möchte der Staat das vermeiden. Welches Risiko besteht für ArbeitgeberInnen bzw. AuftraggeberInnen bei Scheinselbstständigkeit? Das heißt, in deinem Fall, du hast dein eigenes Business, du bist selbstständig, hast ein eigenes Unternehmen, bist GründerIn und du beschäftigst jemanden in Freelance, weil du vielleicht noch nicht jemanden festanstellen wolltest oder weil du es vielleicht auch nicht möchtest. So, es kann zu einer Prüfung kommen und wenn es sich herausstellt, dass du Scheinselbstständigkeit praktizierst, riskierst du hohe finanzielle Folgen. Das heißt, im Falle einer Überprüfung durch die Finanzbehörden bzw. durch die Rentenversicherung können nachträglich Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge nachgezahlt werden. Beziehungsweise, wenn es festgestellt wird, musst du sie zahlen. Das heißt, dass du auf das, was du an deinem Freelancer bezahlt hast, darauf Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer zahlst. Das bedeutet richtig, richtig viel Geld. Und zwar für die vergangenen 4 Jahre. Es ist richtig viel, deshalb lohnt es sich wirklich drauf zu schauen. Auch kann es dazu kommen, ich würde mal schätzen, bei Menschen, die freiwillig selbstständig, also freiwillig Freelancer sind, vielleicht nicht ganz so oft der Fall, aber die betroffenen selbstständigen Freelancer, die quasi, die du in Anführungsstrichen ausgenutzt haben soll, können dich auch auf Schadenersatz verklagen, um Ansprüche auf Sozialleistungen geltend zu machen. Also das heißt, das ist jetzt vielleicht noch ein separates Thema, aber das bedeutet, dass du quasi für die vergangenen 4 Jahre, wenn eine Zusammenarbeit als scheinselbstständig beachtet wird, dass du diese Sozialleistungsbeiträge auf die selbstständigen Ausgaben zahlen musst. Das ist natürlich nicht wirklich ganz fair, weil wenn du deine Freelancer, deine Selbstständigen normal bezahlst, wirst du irgendwas zwischen 30 und 120 Euro pro Stunde bezahlen. Und das ist natürlich kein Lohn, den man jemandem bezahlt, der festangestellt ist. Also das heißt, es ist an sich vom Modell her nicht fair, aber es ist eben, es kann auch natürlich ganz anders aussehen. Und deshalb lohnt es sich wirklich, darauf zu achten, auf die Details zu achten, dass die Zusammenarbeit, die du mit freien Mitarbeitenden, mit Freelancern hast, nicht als Scheinselbstständigkeit dargestellt wird. Es gibt aber auch viele Mythen über die Scheinselbstständigkeit, die sich hartnäckig halten, aber die keinesfalls die Scheinselbstständigkeit beweisen oder im Gegenteil vielleicht sogar vor Scheinselbstständigkeit schützen. So, die schauen wir uns jetzt an. Mythos Nummer 1 ist: Ein Vertrag schützt vor Scheinselbstständigkeit. Wenn ich einen Vertrag mit einem Freelancer mache und da drin steht, dass es eine freiberufliche Arbeit, dann schützt das vor der Scheinselbstständigkeit. Das ist ein Mythos, weil ausschlaggebend ist, wie die Zusammenarbeit praktiziert wird. Also wenn die Zusammenarbeit arbeitnehmerähnlich ist, das heißt, dass es sich gar nicht unterscheidet zwischen, wenn du jemanden fest anstellen würdest, dann hilft ein Vertrag nicht. Also ein Vertrag unterstützt, um nachzuweisen, dass die Intention da ist, um die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zu machen. Das heißt, es ist immer super wichtig, einen Vertrag zu machen. Das schauen wir uns auch später an in den einzelnen Schritten, die du machen kannst. Aber ein Vertrag alleine reicht nicht aus. Mythos Nummer 2, und der hält sich richtig hartnäckig. Und zwar, du kannst nicht alleiniger Arbeitgeber eines Selbstständigen sein. Also dass quasi, wenn ein Selbstständiger, ein Freelancer nur einen Auftraggeber hat, dann ist es automatisch Scheinselbstständigkeit oder das Risiko ist sehr hoch. Das ist insbesondere eine Sorge, wenn die Person, die gerade als Freelancer eingestellt wird, vielleicht gerade in die Selbstständigkeit startet oder vielleicht eine Phase hat, wo gerade keine Kunden sind und so weiter und so fort. Oder einfach, weil die Kunden ja phasenweise da sind und dann auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und dann wiederum nicht mehr. Allerdings ist es so, dass in der Lebensrealität ja man irgendwo immer mit dem ersten Kunden, mit der ersten Kundin starten muss. Also das heißt, es wird immer die Situation geben, dass Selbstständige mit nur einem Kunden, einer Kundin arbeiten. Ausschlaggebend ist eher, wie die Zusammenarbeit gestaltet ist. Siehe später die Kriterien und die Tipps, aber natürlich auch, wie lange du der einzige Auftraggeber bleibst. Das heißt, nur weil du der einzige Auftraggeber, die einzige Auftraggeberin von einer freien Mitarbeiterin, bedeutet das nicht, dass es automatisch Scheinselbstständigkeit ist. Und Mythos Nummer 3, eins meiner All-Time-Favorite, auch der hält sich unglaublich hartnäckig, und zwar, dass der Auftrag nicht mehr als 80% des Umsatzes des Selbstständigen ausmachen soll. Ich habe aber letztens nochmal 60% gelesen und woanders habe ich 83% gelesen. Also man sieht immer wieder Zahlen. Das ist nicht der Fall. Es gibt keine genaue Zahl. Es gibt kein Prozent, wo es heißt, oh, 79%, alles gut und 82%, oh nee, das ist ganz schlecht. Und zwar, die Vorgabe ist, dass der Selbstständige, die Selbstständige nicht von dir vollständig abhängig sein darf. Das heißt, es hat nicht nur mit dem Umsatz zu tun, es hat natürlich mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. Das heißt, wenn die Person den Lebensunterhalt fast ausschließlich mit deinem Auftrag langfristig sichert, kann es in der Tat der Fall sein, dass es Scheinselbstständigkeit sein kann, aber eine konkrete Zahl gibt es nicht. Das ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht um die konkrete Zahl, es geht darum, wie wird auch die Zusammenarbeit gelebt, wie viel macht es tatsächlich, wie sehr ist quasi dein freier Mitarbeiter, deine freie Mitarbeiterin von dir finanziell abhängig. Kommen wir nun zu dem Kernstück von dieser Podcast-Episode, und zwar die Tipps, wie du es als Auftraggeberin vermeidest, dass eine Zusammenarbeit mit einem Freelancer, einer Freelancerin als Scheinselbstständigkeit eingestuft werden kann. Als Auftraggeberin möchtest du natürlich alles richtig machen und sicherstellen, dass du nicht in diese Falle tappst. Es gibt aber zum Glück ein paar Dinge, die du machen kannst, um sicherzustellen, dass es mit den rechten Dingen zugeht, um sicherzustellen, dass du all die Karten auf deine Seite stellst. Als erstes solltest du vermeiden, dass du keine Weisungen erteilst und dass der Selbstständige die Tätigkeit eigenverantwortlich und eben ohne Weisung ausüben kann. Weisungen sind Vorgaben, wann, wo und wie gearbeitet werden soll. Vermeide es, feste Arbeitszeiten vorzugeben. Es kann natürlich auch sowas wie Deadlines geben. Natürlich Fristen, bis wann etwas erledigt sein kann oder muss. Das ist natürlich Teil eines Auftrags, aber es ist nicht Teil des Auftrags, dass du sagst, okay, und ich möchte, dass du aber deine Arbeit morgens zwischen 9 und 12 machst, damit ich da auch erreichbar bin oder du erreichbar bist und wir drüber sprechen können. Natürlich kann es Rahmenbedingungen geben, ab wann ein Auftrag gemacht werden kann. Das heißt, wann du alle Informationen zusammen hast, wann es wirklich losgeht und so weiter und bis wann. Also das heißt, das ist natürlich nicht von deinem Auftrag wegzudenken, aber du kannst eine Frist nennen, aber eben nicht die Zeiten, wann sie gemacht werden soll. Du kannst auch Rahmenbedingungen schaffen, wie zum Beispiel, wenn jemand dich im Kundensupport unterstützt, dass du sagst, Anfragen sollen innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden. Oder du kannst sagen, Anfragen oder Rückmeldungen an die Kunden sollen in normalen Geschäftszeiten bei den Kunden ankommen, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, Menschen arbeiten um 3 Uhr nachts, um ihre Anfragen zu beantworten. Das heißt, das darf zum Beispiel ein Parameter sein, eine Rahmenbedingung, aber es darf eben nicht die Vorgabe sein, bitte setz dich die 3 Stunden von Montag von 15 bis 16 Uhr, um genau diese Arbeit zu machen. Ein weiterer Punkt ist, dass du keine Vorgabe geben solltest, wo die Arbeit verrichtet werden soll. Ich empfehle dir nicht, dass die Person zum Beispiel zu dir ins Office kommen muss oder in den Standort, um die Arbeit zu machen. Du kannst es anbieten, sage ich mal, als Möglichkeit, aber du darfst es nicht vorgeben. Das heißt, dass du nicht vorgibst, die Person muss zu dir ins Office kommen, in deine Geschäftsräume kommen, um die Arbeit zu verrichten. Das ist natürlich ein kleines bisschen heikel und herausfordernd, wenn es zum Beispiel darum geht, dass du eine Servicekraft brauchst oder dass du jemanden brauchst, der dir mit Logistik und Packen und sonst was hilft. Also auch da ein Kriterium alleine, die bestimmt natürlich nicht, ob Scheinselbstständigkeit herrscht oder nicht. Aber wenn es eben nicht aufgrund von Materialien, die abgeholt werden müssen, die gepackt werden müssen und so weiter betrifft, dann solltest du darauf achten, dass du eben nicht vorgibst, wo gearbeitet wird. Dann noch ein weiterer allgemeiner Tipp, vermeide es, den oder die Selbstständige so wie einen Festangestellten zu behandeln. Das bedeutet, du solltest vermeiden, der Person eine individuelle E-Mail-Adresse zu geben. Also das heißt, wenn du ein Freelancer oder eine Freelancerin heißt, die Sarah heißt, dass du zum Beispiel Sarah@deine Domain vergibst. Oder dass du zum Beispiel der Person keine Arbeitsmittel zur Verfügung stellst, wie zum Beispiel ein Computer oder ein Handy. Das sind Dinge, die quasi darauf schließen, dass die Person also Arbeitnehmer ähnlich arbeitet. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, entweder, dass die Person eine andere E-Mail-Adresse nutzt oder eben den Zusatz extern, also sarah-extern@deine Domain und so weiter. Also das sind zum Beispiel Lösungen, die oft verwendet werden. Das heißt, in der Art und Weise, wie die Rahmenbedingungen gestaltet sind, vermeide es, dass die Person auch so gehandhabt wird, als ob sie festangestellt wäre. Ein weiterer Tipp betrifft die Bezahlung. Und zwar kannst du Freelancer leistungsbezogen, also für eine bestimmte Leistung bezahlen oder stundenbasiert bezahlen. Es geht natürlich nicht immer, dass es leistungsbezogen ist, aber denk darüber nach, ob es nicht möglich und sinnvoller wäre, jemand leistungsbezogen zu arbeiten, als stundenbasiert zu arbeiten. Das heißt, dass du jemanden zum Beispiel für einen Blogartikel eine Pauschale gibst. Oder es gibt zum Beispiel das berühmte Beispiel so nach Wort oder so. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, weil lange Texte nicht unbedingt besser sind. Aber grundsätzlich bin ich eine große Unterstützerin von leistungsbezogener Bezahlung bei freien Mitarbeitenden, weil es geht auch darum, um das Ergebnis, was geliefert wird und nicht um die Zeit, die verbracht wird. Also es kann eine bestimmte Anzahl an Social Media Posts, es kann eine Pauschale für die Abwicklung deiner Buchhaltung sein, es kann ja ein Artikel sein. Also viele Dinge lassen sich gut leistungsbezogen bezahlen, vorausgesetzt beide Parteien sind einverstanden, aber das ist meistens fairer, finde ich, weil eben eine langsame Person nicht mehr bezahlt wird, nur weil sie langsam ist, und eine effiziente Person wird nicht benachteiligt, nur weil sie effizient ist. Also das heißt, unabhängig von Scheinselbstständigkeit finde ich das prinzipiell eine gute Idee, auch wenn es eben nicht immer möglich ist, weil der Umfang der Tätigkeit, der Arbeit nicht immer genau geplant und beziffert und eingeschätzt werden kann. Ein weiterer finanzieller Tipp ist, dass du darauf achten kannst, dass die Bezahlung nicht von Monat zu Monat absolut konstant ist. Also das heißt, dass du in manchen Monaten vielleicht mehr Aufwand hast, in anderen weniger Aufwand. Also das heißt, dass es schwankt, weil die gleiche Bezahlung Monat für Monat kann bedeuten, dass da eine arbeitnehmerähnliche Bezahlung ist. Es kann natürlich auch eine Pauschale sein, aber es kann eben, wie gesagt, auch vor allem, wenn es stundenbasiert ist, so wirken wie eine Anstellung, die aber eben selbstständig bezahlt wird und eben nicht wie eine Festangestellte. Und dann kommen wir zum letzten Tipp oder zur letzten Empfehlung. Vereinbare einen Vertrag. Auch wenn der Vertrag nicht alles löst und dich nicht absichert, setzt ein Vertrag zu einer freien Mitarbeit die Rahmenbedingungen. Es ist ein Rahmenvertrag, der die Zusammenarbeit regelt und die selbstständige Tätigkeit beschreibt. Es gibt euch auch in der Zusammenarbeit Sicherheit, wie ihr zusammenarbeitet. Das heißt, da können auch viele Punkte besprochen werden von vornherein. Der konkrete Umfang und die konkreten Aufträge können natürlich später über Angebote, Kostenvoranschläge vereinbart und beauftragt werden, aber ein Rahmenvertrag ermöglicht wirklich auch zu definieren, wie ist unsere Zusammenarbeit, was sind die Erwartungen an beiden Seiten und da auch sich sicherzustellen, dass ihr zumindest im Verständnis nicht vorhabt, scheinselbstständig miteinander zu arbeiten. Aber wie gesagt, der Vertrag löst das nicht alleine, aber ist eine Komponente. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, dann gibt es das Feststellungsverfahren der deutschen Rentenversicherung. Ah, ich liebe wirklich die deutsche Sprache. Also wenn du sicher gehen willst, dann gibt es tatsächlich nur diesen einen Weg, und zwar, dass du dich an die deutsche Rentenversicherung wendest und ein Feststellungsverfahren bestrebst, und zwar bevor ihr anfangt zusammenzuarbeiten. So, was ist dieses Feststellungsverfahren? Oder wie es korrekt heißt, das Feststellungsverfahren des Erwerbsstatus. Es ist dafür da, um festzustellen, ob jemand als Selbstständiger oder als abhängiger Beschäftigter gilt. Also das heißt, es ist genau dafür da, um zu sagen, ja, die Person ist scheinselbstständig, also die Person arbeitet in Scheinselbstständigkeit, nein, so funktioniert das nicht, oder ja, das ist eine selbstständige Zusammenarbeit, oder nein, das ist eine abhängige Zusammenarbeit. Also das heißt, es ist ein Verfahren, was quasi alle Rahmenbedingungen prüft. Ja, so ist es in Ordnung oder nicht. Und ich sage jetzt mal, der Vertrag ist ein Bestandteil von diesem Verfahren. Das heißt, da geht es auch darum, wie soll zusammengearbeitet werden oder wie wird zusammengearbeitet. Das kann man ja auch entweder vor der Zusammenarbeit oder während der Zusammenarbeit bestreben. Diesen Antrag kann sowohl du als Auftraggeberin als auch der Auftragnehmer, die Auftragnehmerin, also die Selbstständige, der Freelancer, der für dich arbeitet, kann diesen Antrag auch stellen. Der Antrag kann aber auch von den Behörden veranlasst werden, wenn ein Verdacht besteht. Also wenn irgendwo ein Verdacht besteht, oh, das könnte Scheinselbstständigkeit sein, dann kann das auch von den Finanzbehörden veranlasst werden, dass eben ein Feststellungsverfahren in die Wege geleitet wird. Dieses Verfahren ist ziemlich umfangreich und es berücksichtigt ganz viele Faktoren wie die Art der Tätigkeit, die Häufigkeit, die Dauer, die Art der Bezahlung und so weiter und so fort. Eine ganz wichtige Komponente ist, wenn dieses Feststellungsverfahren von einer Behörde veranlasst wird, solltest du die Zusammenarbeit sofort pausieren, weil ab dem Moment, wo der Verdacht besteht und dieses Verfahren läuft, wenn du weiter mit der Person zusammenarbeitest und am Ende kommt tatsächlich Scheinselbstständigkeit bei rum, wird es als Vorsatz dann seit dem Moment, wo der Verdacht bestand, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Entschluss steht, wird das dann als Vorsatz definiert und dann kannst du darauf quasi Strafe zahlen. Also das heißt, ab dem Moment, wo wirklich dann ein Verdacht besteht und dieses Feststellungsverfahren in die Wege geleitet wird, empfehle ich dir, diese Zusammenarbeit sofort zu pausieren. Wenn du wissen willst, was da alles in diesem Feststellungsverfahren geprüft wird und wie es aussieht, kannst du ganz einfach in den Antrag auf Feststellung des Erwerbsstatus schauen, denn der steht auch online. Ich packe den Link hier in die Shownotes und da kannst du dir einen ersten Überblick machen über die Aspekte, die abgefragt werden. Das heißt, das ist auch eines der Quellen, die ich genutzt habe, um diese Podcast-Folge auch vorzubereiten. Das heißt, wenn du dich an die Tipps hältst, dann bist du auf der sichereren Seite. Wenn du ganz sicher willst, dann bleibt dir nur das Verfahren übrig, was du selbst veranlassen kannst. Wir kommen zum Ende dieser Folge und ich hoffe, es hat dir Klarheit gebracht, was überhaupt Scheinselbstständigkeit ist, was die Risiken sind und wie du es lösen kannst und wie du es vermeiden kannst. Wenn du also aus der heutigen Folge nur eines mitnimmst, dann, dass es sich lohnt, nicht ganz blauäugig in das Thema Teamaufbau zu starten, sondern dich damit zu befassen, was es braucht, damit es später keine bösen Überraschungen gibt.